Der Radio Berlin 88.8 Podcast. Popsterne.
Heute bei mir in den Radio Berlin Popsternen die Berliner Journalistin und Bestsellerautorin Dr. Bettina Grosse. Jetzt lebt sie mit ihrer Familie in Paris und schreibt ungewöhnliche Biografien. Gerade ist die überarbeitete Fassung über Prinz Albert von Monaco erschienen. Die erste ihrer Art übrigens überhaupt. Ein ganz spannendes Thema. Herzlich willkommen bei uns. Schön, dass Sie da sind.
Ja, hallo. Guten Tag, Frau Hanel.
Ich habe gelesen, dass Sie sich eigentlich schon als Kind und immer schon für Biografien interessiert haben. Warum eigentlich?
Ja, das ist vielleicht ein Zufall, vielleicht auch nicht. Ich bin mit einer relativ großen Bibliothek im Hause meiner Eltern groß geworden und wie es so ist, die Bücher, die man eigentlich nicht lesen darf, die haben einen interessiert. Und ich mag so etwa 12, 13 Jahre alt gewesen sein. Da habe ich mir einen besonders dicken Schinken aus dem Bücherregal geangelt. Ich glaube, das ging um Chamisso damals. Spielte auch in Italien, in Deutschland, überall. Ich habe kaum etwas verstanden, außer dass es immer dramatisch war. Aber ich habe mich durchgelesen. Und seitdem fand ich das Schicksal von Menschen interessant.
Und es sind ja nicht irgendwelche Menschen, sondern es sind ja wirklich auch ganz interessante Persönlichkeiten. Und ich weiß auch, dass Sie sich schon ja eigentlich als Kind oder zumindest als Jugendlicher immer schon für Prinz Albert interessiert haben. Und das ist ja relativ ungewöhnlich für eine Berlinerin. Warum gerade Prinz Albert?
Bevor ich überhaupt wusste, dass es den Prinzen Albert gab, ich meine, in der Tat, es gab einmal, da mag ich auch vielleicht so 13 gewesen sein, 13, 14, ein Foto von ihm in der Bunten, glaube ich. Und er war ja ein begeisterter Schwimmer und er hat an irgendeinem Schwimmwettkampf teilgenommen. Und da hatte ich, glaube ich, ihn zum ersten Mal gesehen auf einem Foto. Aber ausschlaggebend ist eigentlich eher das Fürstentum Monaco, weil wir waren zum ersten Mal mit meiner Familie, mit meinen Eltern, meinen Geschwistern an der Riviera. Und da war ich auch 12, 13 Jahre alt. Und ich erinnere mich wirklich, ich stand in Monaco, habe die Luft der Place du Casino eingeatmet und dachte, hier fühlst du dich wohl. Obwohl, wenn man heute hinfährt, sagt man sich, ist nicht unbedingt schön, es war reich, Glamour und so weiter. Aber wenn man selber eine Familie hat, will man nicht unbedingt dort unten wohnen. Aber wie gesagt, es ist auch immer wieder noch, wenn ich runterfahre, ich stehe da und sage, ja, da liegt was in der Luft.
Sie sind Berlinerin, leben aber jetzt mit Ihrer Familie in Frankreich bei Paris. Was hat letztendlich dann den Ausschlag für dieses Buch über die Grimaldis gegeben?
Das ist eigentlich auch schon, begann eigentlich in Berlin, weil ich war eine der wenigen zweisprachigen Journalistinnen und alles, was Frankreich betraf, und Monaco gehört ja, vor allen Dingen damals gehört es noch viel enger zu Frankreich als heute. Alles, was eben auch Monaco betraf, fiel in meinen Einzugsbereich als Journalistin und so wurde ich eben daran geführt, dass ich öfters mal Reportage machen musste, eine Journalistenreise runter, die Hintergründe recherchieren. Und dann auf einmal fing ich an, mich zu ärgern. Also das Buch ist aus einem Ärger entstanden, weil ich hatte dann die Regenbogenpresse gelesen, ich hatte mich mit Kollegen unterhalten und jeder sagte, ach, die Reichen da unten, Monaco, da passiert ja nichts, die haben ja nur Geld. Und da habe ich gesagt, nein, das ist ein Land, das hart arbeitet. Weil Tourismusindustrie und vor allen Dingen die Luxustourismusindustrie ist eines der härtesten Geschäfte der Welt. Da muss man top sein, sonst verliert man seine Klienten und in Monaco die Monegassen arbeiten. Und das wollte ich ihm sagen. Und dieses Buch ist aus Ärger entstanden und jetzt ist die Stunde der Wahrheit.
Und das ist ja tatsächlich das erste Buch über die Grimaldis in dieser Form.
Ja, das war eigentlich auch ganz lustig, weil als ich das Exposé einem Verleger geschickt hatte, winkte der erstmal ab und sagte, ach, die Grimaldis kennen wir doch wie Sand am Meer. Und dann fing er an zu recherchieren und stellte fest, es gab kein Buch über die Grimaldis. Es gab die ganze Regenbogenpresse, wo jede Woche berichtet wurde und dadurch dachte jeder, wir kennen das Land, wir kennen die Dynastie, aber keiner wusste, um wen es wirklich ging. Und dann habe ich gesagt, okay, die Grimaldis sind ein Adelsgeschlecht. Der Adel lebt seit Jahrhunderten, es begann im 12. Jahrhundert und die Gegenwart kann man nie verstehen ohne die Vergangenheit. Und dann habe ich eben gesagt, ich möchte ein Buch schreiben, was sozusagen im Jahre Null, der Stunde Null von Monaco beginnt und dann eben auch die Leistungen, die Höhen und Tiefen des Fürsten, der einzelnen Fürsten und des Fürstentums sein, weil was ganz charakteristisch ist für dieses kleine Fürstentum, das Land tickt, so wie der Fürst tickt. Also wer an der Macht ist, der prägt das Land.
Und jetzt interessiert mich natürlich, wie sind Sie denn da vorgegangen bei der Recherche? Das war ja bestimmt nicht so leicht.
Oh, ha, zu recherchieren über lebende Personen, also ist sehr, sehr schwierig. Ich meine, der historische Teil war nicht so schlimm. Da kann man im Außenministerium recherchieren, in der französischen Nationalbibliothek, in der deutschen Staatsbibliothek, also überall. Wo es schwierig wurde, es war wirklich sozusagen die Zeit ab Renier, ab dem Fürsten, den damals dem aktuellen Fürsten, Renier dem Dritten und Grand. Grass. Da gab es zwar auch genug in der Regenbogenpresse. Es gab auch genug Biografien über Grass oder Grace, wie man sagen würde, nicht? Aber es gab zum Beispiel keine einzige Biografie, doch eine einzige Biografie zu Lebzeiten über den Fürsten. Und ich hatte dann damals in den Palast geschrieben an Renier den Dritten, habe geschrieben, ich schreibe ein Buch und ich hätte gerne ein Interview und ob er mir helfen könnte. Und da kam ein Brief zurück und ich war erstmal so schockiert und so erschlagen, dass ich dachte, ich fange erst gar nicht an. Da stand nämlich drin, wir untersagen Ihnen jegliche Hilfeleistung von Seiten des Palastes und der Einwohner Monacos, so in etwa. Und das klang ja schon, als ob ich ein Schwerverbrecher bin und ich dachte, oh meine Güte. Dann hatte ich mit meinem Verleger telefoniert und er sagte etwas sehr Weises, sehr Kluges. Er sagte, wissen Sie, die Grimaldis, wenn sie Interviews geben, sie sagen ja das, was sie sagen möchten. Aber wenn sie wirklich Hintergründe haben wollen, müssen sie ganz woanders recherchieren. Und das habe ich mir wirklich nochmal zu Herzen genommen. Ich sagte, er hat absolut recht. Ja, und dann bin ich runtergefahren, habe Kontakte geknüpft. Und wie es der Zufall will, ich stellte auf einmal fest, die Mutter im Sandkasten in Neuilly-sur-Seine, wo ich damals mit meinem kleinen Sohn spielte sozusagen, deren Mutter war damals im Palast ein- und ausgegangen. Also es gab auf einmal 1000 Zufälle. Ich habe jemanden kennengelernt, der dann bei Hermes gearbeitet hatte, als die Grace Kelly Handtaschen auf den Markt kamen, der mir Anekdoten von damals erzählen konnte, wie das war, als Grace nach Paris kam. Dann habe ich festgestellt, dass in meiner Verwandtschaft entfernte Bekannte sehr gut die Polignacs kannten. Polignac ist der Vater des Fürsten Renier des Dritten und die Familie konnte ich dann auch so ein bisschen befragen. Also eigentlich, im Nachhinein sage ich mir, ich war fast prädestiniert, dieses Buch zu schreiben.
Das heißt, Sie haben also wirklich Personen getroffen, die ganz dicht an der Familie dran waren?
Ja, ich wurde sogar auch einmal im Palast empfangen. Aber von wem und wie, das wird ein Staatsgeheimnis bleiben.
Aha. Sie haben damals das Buch geschrieben, als Renier noch lebte und jetzt aber aktualisiert, seit Albert ja an der Macht ist.
Richtig. Und es fiel ja eigentlich mit einem unschönen Ereignis zusammen, nämlich mit dem Tod seines Vaters. Aber so ist es nun mal in Monarchien. Es kommt ganz selten vor, dass ein König oder ein Fürst abdankt, es sei denn, er ist geistig senil. Oder eben, ansonsten kommt man nur an die Macht, eben, wenn der Vater sozusagen stirbt.
Aus Ihrer Sicht heraus, was unterscheidet denn Prinz Albert jetzt von Renier?
Ich finde fast die Aufgabe, die der neue Fürst hat, Fürst Albert II., fast schwieriger als die seines Vaters, weil der eine konnte kreieren und er muss jetzt, Fürst Albert II., muss bewahren, aber auch neue Wege gehen.
Und geht er neue Wege?
Ja, absolut. Er hatte zum Glück die Chance, also sein Vater ließ ihn eigentlich sehr früh in die Regierungsgeschäfte mit einbeziehen. Er gab ihm Dossiers zum Bearbeiten, er schickte sie auf Reisen. International hatte eigentlich immer Albert, der Erbprinz damals noch, das Land vertreten, weil sein Vater gar nicht mehr reisen durfte. Er war herzkrank. Und Albert, der spricht ja auch mehrere Sprachen, ist bikulturell groß geworden. Also es lag ihm auch eigentlich schon gut daran, eben eingeführt zu werden. Und er hatte Zeit, der Erbprinz und der heutige Fürst, sich vorzubereiten. Also er wurde nicht einfach geworfen auf den Thron, sondern er konnte sich überlegen, was will ich schaffen. Und er hat drei Pfeiler gesetzt. Zum einen die Umwelt, was ja auch ein ganz großes Anliegen des 21. Jahrhunderts ist. Also darin ist er ein Kind seiner Zeit. Zweitens den Sport. Wir wissen ja, er ist im Grunde der Sportfürst oder wie man damals sagte, der Sportprinz. Und drittens vor allen Dingen auch den humanitären Bereich. Und das ist etwas ganz Neues, vielleicht auch nicht ganz so neu, weil es gab in Monaco immer humanitäre Bälle, weil wer reich ist, der muss einfach abgeben. Das gehört zum guten Ton dazu, auch wenn man das nie glaubt als Normalsterblicher, aber es gehört dazu. Und jetzt hat er eben das auf die oberste Liste gesetzt. Es gibt humanitäre Bälle noch und noch, die er jetzt mit der Umwelt verbindet. Dann hat Albert II. Eine Umweltstiftung gegründet, die eben auch in über 20 Ländern wirkt, in über hunderten von Projekten. Sozusagen, man könnte ihn den grünen Fürst bezeichnen.
Wie reagiert denn das Volk auf ihn?
Oh, Fürst Albert ist sehr beliebt. Man muss auch sagen, er hat ja ein doppeltes Erbe mitbekommen. Einerseits eben von seiner Mutter, die Amerikanerin war, bildhübsch und vor allen Dingen auch sehr herzlich, die immer sich in das Volk mischte, die zugänglich war. Man konnte ihr die Hand schütteln in Monaco selbst. Und von ihr hat er dieses offene Wesen geerbt, dieses freundliche, diesen American Way of Doing. Hi, wie geht es Ihnen? Und er liebt das Bad in der Menge, ganz anders als sein Vater, der sehr distanziert war und sich schützte, auch aus einem gewissen Maße einer Schüchternheit heraus. Und eine Frau an seiner Seite macht sich immer gut. Wir sehen es ja, er hat sich ja auch eine geholt, die Charlene.
Was hat Sie denn am meisten überrascht, nachdem Sie das Buch geschrieben haben?
Ja doch, eigentlich die Aufgeschlossenheit der deutschen Presse. Weil es war ja so, dass auch eine Zeit lang gerade die deutsche Presse sie überhaupt nicht gerne im Fürstentum Monaco gesehen wurde, weil viele Klatschgeschichten, viel Falsches verbreitet wurde. Es gab dann Hausverbote für gewisse deutsche Journalisten. Und ich dachte, ob die jetzt bereit sind, ein Buch zu lesen und zu rezensieren und vielleicht mal objektiv zu beurteilen, was so völlig konträr gegen die Klischees arbeitet. Und siehe da, das Buch hat sich doch als Standardwerk erwiesen, ist sehr positiv aufgenommen worden und ich würde es jedem empfehlen. Also wer sich über Monaco mal grundlegend informieren möchte, über die ganze Dynastie, die Familie und so, da mal reinzuschnuppern.
Gab es jemals eine Reaktion der Familie Grimaldi?
Ich hatte damals dem Erbprinzen Albert das Buch geschickt, weil ich dachte, es ist einfach fair, über ein begonnenes Projekt auch zu berichten und ein abgeschlossenes vor allen Dingen. Und ich bekam dann eine Danksagung aus dem Palast, ihr hättet es erhalten und auch mal kurz gelesen.